Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Wenn ich durch Minger gehe und gehe am Limbachhaus vorbei, dann denke ich mir, Wahnsinn, wer war denn das? Ich hab wenig Ahnung, in der Schule haben wir auch nichts drüber gelernt, aber das beheben wir jetzt. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich Sigi, hab ich dir.
Grüß dich Mani, ich glaube, heute wird's künstlerisch.
Ja, es war tatsächlich ein Künstler, der Franz von Lembach. Aber sag einmal, ich weiß nicht, bist du auf eine andere Schule gegangen? Hast du was vom Lembach gelernt?
Ich glaube, das ist bei allen Schulen gleich. Da lernst du viel, stimmt, was du nicht brauchst. Und interessante Persönlichkeiten, die auch vielleicht regional oder lokal interessant waren, du kriegst nichts mit.
Ja, das ist voll so, gell? Muss ja so sein. Also der Franz von Lembach, habe ich mich da ein bisschen damit beschäftigt. Du, glaube ich, hast da ein bisschen was vorab angeschaut. Das ist doch schon einer, den wo man als Bayer und vor allem als Mingerer oder Region Minger schon kennen soll,
oder? Sein Pflichtprogramm.
Ja, also war ein herausragender Maler. Der war zu seiner Zeit, war der die Gesellschaft in München, kann man sagen.
Ja, die absolute Gesellschaft. Der war integriert und war beliebt und war gefragt. Also der hat ja unglaublich viel Beutel gemalt von der ganzen Prominenz, von den wichtigen Leuten, die da sich in dem Bereich halt aufgehalten haben.
Aha, ja.
Also der Wilhelm Busch war einer von den Bekannten, Richard Wagner war dabei, der Franz Liszt war dabei.
Ah, ja,
und
genau.
Politiker natürlich, wie könnte es auch anders sein?
Ja, heutzutage darf man ja sagen, er war ein Künstler internationalen Ranges, gell?
Ja, das auch.
Und damals haben wir dann einfach nur gesagt, er war Malerfürst.
Malerfürst, aber zum Schluss erst.
Ja, freilich zum Schluss erst.
Weil der hat ja mitgearbeitet in der Baufirma von seinem Vater.
Ja, am Anfang, genau.
Genau, die haben sie ja gegründet oder gemacht in Schrobenhausen.
Ja, Schrobenhausen kennt man vom Spargel her.
Haben wir eh eine Folge gemacht.
Und jetzt vom Lembacher.
Ja, nicht schlecht. Ja, da kommt alles zusammen. Und der Lembach hat ja quasi die größte Zeit von den bayerischen Königen mitgemacht.
Ja, wie er geboren worden ist, war der Max der Zweite
noch ein Bruder. Nein, war der Ludwig sogar schon. Also der ist geboren 1836,
genau. Ah, genau, stimmt. Da war der Ludwig der Erste schon dran, oder?
Am 13. Dezember, mitten in der Adventszeit, da war der Ludwig der Erste an der Macht.
Mhm.
Und dann hat er halt den Max den Zweiten, Josef, hat er mitgekriegt.
Ja.
Und der hat ja auch die Künstler gefördert.
Ja.
Also von daher war der Grundstein schon gelegt.
Ja.
Ludwig der Zweite und dann halt natürlich der Otto, der hat nicht viel mitgekriegt da im Münchner Westen drüben. Hat halt der Luitpold, Prinzregent Luitpold halt das gemacht und also über eine gute königliche Zeit ist der gekommen.
Ja, wenn er in einer anderen Zeit gelebt hätte, war es vielleicht nicht so aufwärts gegangen mit ihm, weil der Max der Zweite und der Ludwig der Erste, die haben ja die Künste extrem gefördert, gell?
Genau.
Selbst der Prinzregent später ja auch. Und ohne diese Förderung war natürlich das Künstlerische nicht so aufblüht.
Ja, man hätte nicht so viel mitgekriegt davon. Also da hat sich ja auch so eine sogenannte High Society drumherum gebildet.
Aha.
Ja. Also eine Münchner Schickeria.
Ja, so.
Das waren so die Anfänge. Und die wollten natürlich alle von dem gemeint worden. Also damals hat es ja nicht so viel Fotografie gegeben.
Genau, die sind erst später gekommen. Er hat tatsächlich später dann einmal Fotografien hergenommen und hat von denen abgemalt dann, was ein bisschen verpönt war. Aber weißt du was, fangen wir doch nochmal an, wo er überhaupt herkommt. Schrobenhausen, hast du gesagt?
Genau.
Sein Vater war ein Bauunternehmer.
Das stimmt.
Und hat einen Haufen Kinder gehabt, sein Vater?
17, glaube ich.
Ja, 18 insgesamt sogar, glaube ich. Und ja, ich glaube, so 6, 7 sind nicht besonders alt geworden, aber ansonsten sehr kinderreich, aber trotzdem wohlhabend.
Die Familie haben wir Geld verdient, ja.
Mhm,
weil das war recht erfolgreich da, dieses Bauunternehmen, wo halt dann der Bub dann mitgearbeitet hat, ist aber dann einen anderen Weg gegangen irgendwann.
Ja, wobei zuerst hat er ja nur einen Gesellenberuf gemacht, gell?
Ja, dass er halt was in der Tasche hat.
Ja,
gelesen habe ich, dass er in der Schule recht fleißig war. Also die Rezensionen waren recht gut.
Ja.
Apropos Rezensionen.
Rezensionen,
gell,
sagst du. Halt uns, mal Noten sagen.
Ja, aber uns gibt es ja auf YouTube auch. Und jetzt ist der Lembach natürlich auch ein Künstler. Und da muss man natürlich auch Beutel singen. Und das kann man auf YouTube machen. Und dann tue ich da Beutel platzieren, damit man sich die Folge gut anhören kann und nebenbei auch was Schönes fürs Auge hat.
Genau, also wer Beutel dazu singen mag, parallel, der schaut auf YouTube noch. Und dann gibt es da ein paar von den bekanntesten Beutel. Genau, er war Maurergesell dann. Mit 16 ist der Vater gestorben. Und dann hat sein Halbbruder hat dann das Baugeschäft übernommen.
Übernommen.
Hat als erstes noch mitgearbeitet, der Franz. Und dann ist er aber gleich in dem gleichen Jahr nach Augsburg gegangen.
Genau, zum Malereilernen.
Hat schon angefangen, Malerei.
Als Künstler quasi.
Wahnsinn.
Mhm. Ja. Der hat schon früh gewusst, was er wollen hat.
Ja, Polytechnische Schule in Augsburg und hat da Figurenzeichnen schon gelernt.
Das war die Königlich-Bayerische Polytechnische Schule in Augsburg. So heißt das. Lange Namen für so wichtige Institutionen.
Ja, da hat er ein bisschen Figuren zeichnet, darf man blöd sagen. Aber dann ist peu à peu oder recht schnell eigentlich weitergegangen. Dann ist er gleich nach zwei Jahren, also mit 18 dann, ist er dann nach Minger zur Akademie der Bildenden Künste und da ist dann richtig aufgegangen.
Da hat er einen Haufen wichtige Leute kennengelernt?
Ja, die zum einen, wo er von denen ich viel gelernt hat und zum anderen, die ihm dann teilweise auch später geholfen haben und gefördert haben. Zum Beispiel der Piloti, der war wichtig für ihn. Mit dem hat er dann später sogar eine Reise gemacht nach Florenz und oder was Rom. Also Italien jedenfalls. Und dann ist so dieser berühmte Bogen. Da gibt es ja Gemälde mit dem berühmten Bogen.
Der Triumphbogen, gell?
Ich weiß nicht, ob es der Triumphbogen
ist. Ich glaube, das heißt sogar so, das Beutel. Ich weiß nicht genau. Das ist ja so viel, ich habe das nicht behalten.
Genau. Ja, du kannst das ja dann nach der Sendung nachlesen und, nachlesen und das Beutel dann einschriften.
So machen wir
jetzt das. Hast du es angekündigt, jetzt muss es ja durchziehen.
Ja, freilich. Sich ein bisschen selbst motivieren.
Ja, also Malerausbildung und dann ist, du, das ist recht schnell eigentlich alles gegangen, gell? Da hat er ein paar Jahre die Malerausbildung gemacht, dann hat er dadurch mit einem Spezi hat er zusammen die, wird das geheißen, die Aresinger Malschule da so ein bisschen ja, gegründet.
Das Aresing heißt das, oder?
Oder wie heißt das?
Oder Aresing, nein, Aresing.
Aresing, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also, glaube ich, das ist die Ortschaft. Mhm. Da ist er dann bei seinem Spezi untergekommen und da hat er am Anfang mit Landschaftsmalerei angefangen.
Genau, das ist nämlich recht geduldig, weil die bewegen sich nicht und da läuft nichts weg.
Ja, da musst du nicht so schnell schauen, gell?
Da genau, und auch von den Proportionen ist halt auch nicht so wild dann.
Mhm.
Versuchen wir irgendwelche Hände zu zeichnen oder ein Gesicht oder sowas. Bei mir kommt da irgendein Strichmanschgerl aus oder
ja,
so.
Ja, du wärst kein Künstler nicht mehr, ich aber auch nicht.
Das ist nicht so einfach,
nein,
gell?
Nein, Maler werden wir nicht mehr. Du, es gibt ja manche, die haben da ein Talent dafür, das ist erstaunlich. Aber vermutlich kommen wir nicht dazu. Vielleicht können wir besser reden, oder hofft man es zumindest.
Ja, genau. Und dann bin ich drüber gestolpert über ein Beutel, das heißt non finito. Das heißt nicht fertig geworden.
Aha.
Und weil der so viele Aufträge gehabt hat, hat das wohl eine Zeit lang, hat ja ein paar von den non finitos gemacht. Das ist genauso, wie wenn wir mir eine Podcast-Folge machen oder eine ganze Serie Podcast-Folgen machen, wo man quasi, genau, wir machen einfach motiviert, steigen wir ein und dann so bei der Hälfte denken wir so, ja, jetzt gehen wir uns, ja, jetzt holen wir uns eine halbe.
Ja, da, weißt du, was da die Wissenschaft dazu sagt?
Was sagt die da?
Die sagt Respekt, weißt du warum? Weil er Beutel gemein hat und in dem Sinn, was du sagst, waren sie nicht fertig, aber er hat dann da unten seine, wie sagt man, seine Unterschrift hier aufs Beutel und das ist ja dann das Zeichen, dass ein Künstler mit dem Beutel zufrieden ist und dass das fertig ist.
Also quasi als neuer Stil begründet.
Und das ist ein Stil, der wieder aufklebt oder wie? Ich glaube, Renaissance oder wo sie das auch schon mal gemacht haben. Mhm. Also hat er das wiedergeholt und hat das als Stil entdeckt, als Markenzeichen. Aber man muss ja schon ein bisschen sagen, der hat ja, da kommen wir später dann noch drauf, der hat Geld, ich weiß jetzt nicht sagen, Sorgen, aber der hat sich sauber verschüttet und dann hat er Beutel in Massenware produzieren müssen. Und dann hat er da so viel ausgekaut einfach. Und das war natürlich auch ein Grund, die Beutel da nicht fertig zu malen.
Drum, bei uns ist sogar nochmal, ich sag mal, Preis-Leistungs-Verhältnis bei uns ist ja richtig gut, weil ja, unsere super. Folgen sind ja normal gut und fertig.
Ja, ja.
Und die kosten ja nicht einmal was.
Nein, bloß eine Zeit geht zum Anhören. Aber man erfährt auch was. Zum Beispiel, weißt du, wie der sein erstes Geld verdient hat? Das ist ja relativ schnell gegangen, der hat relativ schnell schon ein bisschen Geld verdient durchs Malen.
Ich glaube, auf einer Ausstellung oder so hat der Beutel verkauft.
Ja, genau, auf Ausstellungen war er. Der war ein paar Mal auf der Weltausstellung auch, in den verschiedenen Städten, wo es da gerade war auf der Welt. Und was ich so lustig gefunden habe, die gibt es wohl heute noch, so Schützenscheiben. Kennst du das? So Schützenscheiben,
ja,
wo die
Schützen drauf schießen. Gelesen. Genau, und die hat da hat er Geld gebraucht, genau, da hat er Geld gebraucht, diese runden Dinger.
Genau.
Und da sind wohl noch ein paar erhalten. Da aber das ist ja, geht ja eigentlich recht schnell, gell? Weil da das ist ja nicht so groß. Sein.
Du, ich habe zufälligerweise einmal geschaut, gell? Lehmbach, der hat, also der war brutal fleißig. Der muss ja eine Arbeitsdisziplin beieinander gehabt haben. Und ehrgeizig war der auch. Der wollte auf. Und dann habe ich mal so geschaut. Und darum hat der so viel Beutel produziert, also viel Gemälde. Und dann habe ich mal so geschaut. Oder ich bin zufällig weiß drauf gestoßen. Du kannst ja die Kaffer. Kannst du einen Lehmbach-Kaffer. Und so.
Einen echten
Lehmbach. Der hat Skizzen, Beutel, kostet verschiedene Sachen in unterschiedlichsten Größen. Und so einfachere oder kleinere, oder wie ich so sagen will.
Oder non finito.
Du, die sind, oder non finito, da bist du schon bei 5.000 bis 10.000 Euro dabei.
Das ist gar nicht so teuer.
Nein, also anstatt am Auto, wenn du sagst, kaufst du halt dann so ein kleiner Lehmbach.
Ja, also spätestens nach der Folge explodiert der Kunstmarkt.
Ja, und dann habe ich da so geschaut und dann, also der hat ja doch am Bismarck doch so viel gemalt, gell?
80 Beutel, gell?
80 Beutel vom Bismarck.
Wahnsinn.
Und dann habe ich geschaut und dann war da genauso ein Beutel vom Bismarck. Und dann habe ich mir gedacht, darf ich mir jetzt bloß, weil es in dem Raum ist, darf ich mir jetzt so ein Bismarck irgendwo reinhängen. Ich weiß auch nicht.
Da kannst du einen Bismarck-Hering kaufen.
Ein Bismarck-Hering, ja, da hast du was davon.
Und günstiger ist auch.
Jetzt stell dir mal, jetzt du in deinem bayerischen Haushalt, kannst du dir das jetzt vorstellen, wenn an der Wand ein Bismarck hängen darf? Zwar echt der Lehnbach, aber ein Bismarck.
Ja, da ist eine Karikatur von mir,
ja,
von irgendeinem Wiesenmaler,
ja.
Die hängt da schon drin,
okay.
Und daneben den Bismarck.
Ja,
ja, ich habe mit Bismarck jetzt nicht so viele Berührungspunkte.
Du, stell dir mal vor, du und der Bismarck.
Ich und der Bismarck.
Nebeneinander.
Zwei Glanzlichter der Geschichte.
Also ich hätte eher an Ludwig oder an König, Max oder was gewünscht, aber wenn es der Bismarck ist, du weißt was, wahrscheinlich geht der Bismarck günstiger her als wie so ein Ludwig-Beutel.
Ja, ich habe auf Flohmärkten habe ich noch gar nicht geschaut, aber Kopien gibt es ja auch jede Menge.
Kopien
und er hat ja auch selber viele Kopien gemalt. Also von ganz berühmten Maler aus vergangener Zeit.
Ja.
Also vor seiner Zeit.
Ja, für einen Schack damals. Für einen von Schack, jetzt pass auf, da macht man jetzt nur einen Zwischenschritt. Die Ausbildung hat er gemacht und dann haben sie ihn mit, da war er 24 dann erst, dann haben sie ihn nach Weimar berufen und soll ja da Professor machen. Hat er auch gemacht für 2 Jahre und hat dann Studenten unterrichtet, aber dann ist er gegangen und hat gesagt, so sinngemäß, er hat noch mehr zum Lernen, als dass er lernen kann.
Das ist bescheiden.
Das ist schon bescheiden, ja. Vielleicht aber auch selbstreflektierend. Und dann hat er eben probiert, also ist wieder zurückgekommen nach Minger, und dann hat er probiert, Porträtmaler zu werden. Aber es hat nicht hingehauen.
Ja, aber doch zum Schluss ist das doch schon ganz gut geworden.
Ja, aber zuerst hat es nicht hingehauen. Der hat mehrere Anläufe gebraucht. Und darum habe ich am Anfang gesagt, diese königliche Förderung der Künste, wenn die nicht gewesen war, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der wo wichtig war, dass er so den Aufstieg hat.
Kontakte.
Ja,
also ein bisschen Connection, Vitamin B, wie nennt man das?
Ja.
Du weißt schon.
Ja, jetzt pass auf, jetzt lassen wir nur ein paar Jahre Zeit in der Geschichte. Also, Porträtmalerei hat nicht funktioniert, wie er von Weimar wieder zurückgekommen ist. Mhm. Und dann ist der von Schack, das war halt da einer, ein Kunstsammler, und der hat einige Originale gehabt, aber damals war es dann auch so, dass die Kopien anfertigen haben lassen, also um ihre Sammlung zu ergänzen.
Oder zu vervollständigen.
Ja, das meine ich mit ergänzen.
Ja.
Ja. Und dann hat er den jungen Lehnbach mit Anfang 30, hat er den dann, oder Ende 20 besser gesagt, war er das noch, hat er den dann nach Italien geschickt und dann hat er so alte Meister nachgemalt.
Ich glaube, ein Rubens, kann das sein?
Ich weiß nicht, ja, Peter Paul Rubens, bei dem war er auch tatsächlich sogar mal später. Da war dieses Haus vom Rubens, das glaube ich war auch da, dass sie Inspiration geholt für das Lehnbachhaus, was er dann später gebaut hat, für die Villa Lehnbach. Aber ich weiß nicht, ob er den abgemalt hat, aber das kann schon sein.
Ja, der hat, glaube ich, in dem Lehnbachhaus, da gibt es doch diese feste Ausstellung, die Schack-Ausstellung, oder? Kann das sein?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, das ist eine feste Ausstellung.
Nein, Moment, Sammlung Schack, die ist woanders. Die ist da in der Nähe vom, ja, ich sage jetzt Blätter beim, wie heißt es jetzt nochmal? Da beim Englischen Garten.
Stuckvilla.
Wie heißt die Straße?
Villa Stuck. Ist
das Prinzregentenstraße? Oder wie heißt die?
Jetzt
bin ich gerade direkt deppert.
Also
da gibt es Ausstellung Schack, ist da.
Ah, das aber ist schon die Stuck. Weil der Stuck ist ja, glaube ich, auch so ein Maler.
Nein, Villa Stuck. Der Franz von Stuck war Architekt.
Ah, jetzt glaube ich, bringe ich irgendwas durcheinander.
Oder? Das war doch der Stuck war. Ich war in der Villa Stuck schon. Vielleicht bringt es jetzt eher durcheinander. Ich war in der Villa Stuck, die schaut total schön aus. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, hat der gemalt oder war es ein Architekt?
Oder es war Stuckateur.
Ja, jetzt bin ich auch durcheinander gerade. Jetzt bin ich gerade auch durcheinander. Naja, in jedem Fall ist er von dem Schack dann da gefördert worden. Und dann hat er da Kohle halt gekriegt. Dann ist er wieder zurückgekommen von seinem Italien-Auftrag und hat es nochmal probiert mit der Porträtmalerei.
Und auf einmal hat es hingehaut.
Nein, ist wieder nichts gegangen.
Wieder nichts?
Ja, also ein bisschen Glorweiß halt, gell?
Ja, mei, aber der war ja verbissen droh an der Sache.
Der war verbissen droh. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt muss doch wieder Geld rein. Dann ist er wieder zum Schack gegangen und hat der Schack gesagt, weißt du was, und jetzt gehst du nach Spanien. Dann ist er nach Spanien gegangen und hat da die alten Meister kopiert.
Ja, der hat die angeschaut. Aber was ist jetzt anders in Paris oder Spanien oder wie kommt jetzt da plötzlich eine Fähigkeit oder wie kommt das raus? Ist das einfach weiterhin Übung, dass er gesagt hat, ja, ich kriege jetzt da eher die spanischen Meister auf Leinwand gemahlen als in Deutschland?
Nein, in Deutschland hat er ja probiert, Porträts dann zu malen. Also da hat er schon zwei Anläufe jetzt gehabt. Aber das hat nicht richtig gezungen mit der Porträtmalerei.
Was hat er noch in Spanien gemacht?
Da hat er die alten Meister abgemalt. Die alten Gemälde.
Also bloß Kopien.
Oder kopiert, ja genau. Weil der Schack, der hat ja die was ihm gefeiert haben. Wie du sagst, wie hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, ergänzt und du sagst, ja, vervollständigt.
Vervollständigt, genau.
Genau, also das, was ihm gefeiert hat, das war damals ganz üblich, dass Kunstsammler Kopien anfertigen haben lassen. So, Spanien, kommt er zurück. Und dann sind wir jetzt schon Ende der 60er Jahre, also Ende der 1860er Jahre. Und dann geht's los. Jetzt
auf einmal hat's hingehauen.
Jetzt haut's hin. Und weißt du warum?
Na?
Das war nämlich nicht bloß die Kunstförderung von den Königen, aber das Bürgertum ist da auf einmal zu Geld gekommen.
Und dann haben sie es gekauft, die Beutel.
Genau, und das Bürgertum hat halt auch nach Höheren gestrebt und wollte sie ausdrücken. Und dann haben die alle Porträts von sich anfertigen lassen. Und das ist dann so in Mode gekommen und immer mehr Porträts. Und da war er natürlich genau zur Steu. Das war dann auch da, wo dann Deutsches Reich und so, das hat dann alles angefangen. Also 1866 der Deutsche Krieg, 1871 ja dann die Reichsgründung. Und da dazwischen, da ist dann aufwärts gegangen. Da war dann auch die Gründerzeit. Und da haben die Bürgerlichen alle geschaut, dass sie Porträts malen lassen. Und da war er ein total gefragter Maler. Und
ja,
dann
schon,
auf einmal ist es losgegangen.
Also der ist dann, da hat er halt mehr Übung gehabt und deswegen hat das besser hingehauen.
Ja, das sagst jetzt du. Ich weiß es nicht. Kann sein, aber weiß man es.
Ja, oder wir machen mal einfach einmal einen längeren Spanienurlaub und dann machen wir nur einen schönen Podcast.
Na, so meinst du.
Na, wird das aber besser, weil scheint's,
wenn du, ja, warum denn nicht? Gehen wir zuerst nach Italien, reden wir ein bisschen. Dann gehen wir nach Spanien, reden wir ein bisschen und dann gehen wir wieder nach Deutschland, reden wir ein bisschen und dann auf einmal
dann können wir nicht mehr bayerisch.
Sind wir noch besser? Warum nicht? Das, ja, stimmt, dann können wir wirklich nicht mehr bayerisch.
Ja, vor allem, der war ja in Ägypten auch, da ist dann ganz vorbei.
Ja, Kairo muss ihm sehr gut gefallen haben, gell?
Ja, ja, hat ihn sehr beeindruckt und sehr da beeindruckt. Hat er sehr bekannte Beutel gemalt.
Ja, Porträtmaler. Darfst du malen lassen eigentlich?
Warum nicht?
Ja, also du hast ja vorhin gesagt, was hast du, ein Volksfestmaler hat die karikiert oder wie war das?
Ja, das ist ganz gut geworden.
Mit dem bist du zufrieden,
ja. Das hat aber keine 5000 Euro gekostet.
Nein, und so ein richtiger Maler, der hat so ein richtiges Porträt von dir. Stell dir mal vor, Porträt Siegfried.
Ich weiß gar nicht, ob ich so lange sitzen kann.
Ja.
Weil das steht, das sind ja Wochen, Monate, wo du da Modell stehst.
Ja, und das war deswegen auch ganz lustig. Der hat, da ist dann die Fotografie auch schon langsam gekommen und zum Ende hin oder mit der Zeit, zum Beispiel, ich glaube, das war, du hast doch gesagt, der Papst Leo der III. War das oder wie?
Ich habe es also, irgendwo aufgeschrieben, ja, ich glaube schon.
Der hat sich malen lassen und den, glaube ich, hat er bloß angefangen zu malen, dann hat er ihn fotografiert und den Rest hat er vom Foto abgemalt.
Ach so, echt?
Und das war damals tatsächlich so, wie der malt vom Foto ab, das geht ja nicht. Aber er war einer, der wo das da gemacht hat. Der hat immer von Fotografie, oder nicht immer, aber der hat die Technik der Fotografie ab Malerei da dann hergenommen.
Ja, so wird das ja heute auch gemacht. Du kannst ja so Künstler, das kannst du ja bestellen,
den
ich schickst ein Foto. Stimmt. Und dann machen die quasi aus dem Foto ein Bild aus Öl, Acryl, was auch immer.
Genau, was du sagst. Ja, stimmt. Ja, da war er einer von den Ersten. Und wie gesagt, es war verpönt. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und am Ende ist es angekommen und der Erfolg der Saison gibt ihm recht.
Du, das probieren wir auch.
Ja.
Und dann gehen wir mal mit so einem Beutel von uns unterm Arm, gehen wir ins Lehmbachhaus und das mal sie, passt mal auf. Wir haben da eine Lehmbach-Folge gemacht. Und jetzt haben wir quasi schon allein die Berechtigung. Weißt du, so im
Eingang? Die schmeißen uns aus, wenn du mit einem Porträt ins Lehmbachhaus reingehst und sagst, das darf ich da gerne ausstellen. Ich sag dir eins, du bist so schnell draußen, wie du reingekommen bist.
Ja gut, mit dem Beutel, was ich mal, da kannte ich höchstens in der, wie heißt das, im Museum der Moderne Karte höchstens aufkreuzen kann und sagen, ja, liebe Freunde des guten Bildes.
Weißt du, was du bist? Du bist im Museum der Hypermoderne, aber nicht einmal in der Moderne, du bist da schon zweit vorn.
Achso, du meinst da in diesem Entsorgungsfachbetrieb der Stadt in Garching draußen.
Du meinst jetzt Müllhalde oder was?
Genau so.
Ja, könnte man doch eher vorstellen. Ja, was hat denn die für eine Reise, jetzt haben wir schon ein paar angesprochen, welche hat denn die am meisten irgendwie so angelangt, dass du da hingefahren warst?
Wien habe ich noch nicht gesehen.
Aha.
Und der war ja da scheint's öfter, wegen der Weiblichkeit.
Ja, behauptend. Der war so 6 bis 7 Jahre, ist er jedes Jahr für mehrere Monate nach Berlin gefahren. Nach Wien gefahren.
Ist ja fast dasselbe.
Und schaut er, ach so, und wegen der Weiblichkeit.
Wegen der Weiblichkeit.
Die Frau Dönhoff.
Dönhoff. Die hat irgendeinen italienischen Namen gehabt vorher, gell? Vor der Ehe.
Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass mit dem Diplomaten Dönhoff verwandt war, der tatsächlich in der bayerischen Diplomatie wichtig war. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf. Und da hat er dann gehofft, dass diese Frau Dönhoff, also die Ehe muss nicht glücklich gewesen sein, dass halt da was geht. Aber dann hat er sich scheiden lassen vom Mo und hat jemand ganz anderen geheiratet.
Ich hab gemeint, das war nach dem Tod, die war Witwe gewesen.
Nein, die hat sich scheiden lassen.
Naja, für den Mo ist so ähnlich.
Für den Mo?
Ja, so eine Scheidung ist ja quasi wie ein Tod.
Ja, gut. Für manchen ist es aber eine Erlösung.
Ja, je nachdem, was die finanziell erwartet. Gell?
Genau, das kannst du grundsätzlich nicht sagen. Manchmal ist es gut und manchmal ist es halt einfach schlecht. Weiß nicht, ob es überhaupt gut sein kann, aber du weißt, was ich meine.
Aber geheiratet hat er dann auch wieder, aber ganz wieder anders.
Ja.
Die zweite Frau.
Die zweite Frau?
Der hat ja zweimal geheiratet, oder?
Der hat zweimal geheiratet, ja, aber die in Wien hat er nicht geheiratet. Ja. Du, was ich noch zu Wien gern sagen darf, weil man da sieht, wie aufstrebend das der war. Der hat sich ja dann nach Wien da immer ein bisschen niedergelassen und hat angefangen fürs untere Bürgertum Porträts zu malen. Und dann, wenn du gut bist, dann wird er dein Kontaktwert weitergeben. Dann hat er fürs höhere Bürgertum schon gemalt und dann ist immer weiter nach oben gegangen und irgendwann hat er dann einen Kaiser sogar gemalt, gell? Am österreichischen.
Genau, und Kaiser Franz hat er gemeint, Bismarck haben wir ja schon drüber geredet. Warum eigentlich nicht die Kini?
Das habe ich mir tatsächlich auch die Frage gestellt.
Oder haben die einfach den Karl Stieler gehabt und haben gesagt, ja, das passt mit dem, da brauchen wir keinen anderen.
Ich habe mir das wirklich gefragt und ich habe dann einmal die Beutel durchgeschaut, die wo er so gemeint hat und habe speziell nach unsere Könige geschaut. Mir ist bloß aufgefallen, dass er einen Prinzregenten gemeint hat. Mhm. Aber da nicht von diesen pompösen Gemälden, sondern bloß eher so, es ist keine Zeichnung nicht, aber so einfachere Sachen.
Also der Stil hat so, war nicht ganz so königlich.
Genau, kleinere, dann oft bloß ein Kopf oder bis zur Brust vielleicht höchstens bloß. Das ist mir aufgefallen und ich habe mich dann auch gefragt, warum. Dann habe ich nachgeschaut, es gibt doch das eine, das haben wir bei unserer Königsfolge da mit dem Ludwig II., gibt es doch das schöne, prachtvolle Gemälde, das ist vom Piloty gemalt worden.
Ach so.
Und dieser Piloty wiederum, war der Bruder von dem Piloty, der wo er so ein bisschen gefördert hat und weiter also Kontakte vermittelt hat. Und der war in der Malschule von dem Piloty. Und dann habe ich mir auch gedacht, warum hat der den Ludwig II. Nicht gemeint? Warum ist da nichts?
Vielleicht war er mit seiner Schießscheiben- und Porträtmalerei so beschäftigt, dass er vielleicht am Kini abgesagt hat.
Das glaubst du selber nicht, dass der einen Kini abgesagt hat. Das war einer, der wollte unbedingt nach oben, der wollte in die höhere Gesellschaft rein, der wollte es geschafft haben. Da hätte er den Kini nie abgesagt.
Ja, aber gesamtpolitisch gesehen ist doch der Kaiser Franz aus Österreich wesentlich mehr wert gewesen wahrscheinlich wie ein Kini.
Naja, das schon. Aber er hat einen Bismarck auch gemeint und der Bismarck war nicht einmal ein Kini.
Ja, vielleicht hat er gut gezahlt.
Der kann vielleicht gut gezahlt haben, aber wenn du jetzt also so sagst, vom Rang her, was gibt es denn in Bayern her so als ein Kini zu der Zeit?
Ja, nix.
Zu der Zeit nix.
Also ein Papst vielleicht, aber nicht in Bayern.
Das hat er dann gehen. Also was heißt zu der Zeit? Zuerst war ja, irgendwann hat er dann einen Kaiser gegeben, einen Kaiser da in Berlin rum, dann war der ein bisschen über den deutschen Kini, über den bayerischen Kini gesessen, aber grundsätzlich der bayerische Kini. Weißt du, was mir ich gedacht habe? Kann das vielleicht was damit zum Tor haben, dass der war ja guter Spezi mit dem Bismarck. Und du sagst du, der war ja beim Bismarck zum Beispiel.
Vielleicht ist das eine politische Entscheidung
gewesen. Ja, ob das irgendwie sowas war. Nein,
der malt mit dem Bismarck,
dass er da, sagt,
der kommt uns nicht im Palast rein.
Ja, vielleicht irgendwie sowas. Mhm. Der hat, also an alle Kinder jetzt, die wo noch Schulbücher irgendwo in der Hand haben, da ist der Bismarck abbüttelt. Und dieses Gemälde, das ist sehr wahrscheinlich von Franz von Lehnbach, weil in den Geschichtsbüchern sind meistens die Gemälde über den Bismarck, die wo man so kennt, die hat der Lehnbach gemalt. Und der war ein guter Spezi von ihm. Was heißt guter Spezi? Der ist ausgegangen. Der war mal 8 Tage am Stück dort, der ist zu Geburtstage, zu Weihnachten, ist der im Hause Bismarck gewesen, der Franz Lehnbach.
Da kannst du schon was einbeuten drauf.
Ja, später sogar hat er einen würdigen Empfang in der Villa Lehnbach dann gemacht und dann hat der Bismarck am Balkon da die jubelnden, was weiß ich, Zuschauer
begrüßt, oder die, und
begrüßt, ja. Und da hat das Königshaus auch ganz schöne Bedenken gehabt, dass der den eingeladen hat, den Bismarck. Das wollten sie so ein bisschen verhindern, aber
ja, ist doch da politisch, gell?
Hat dann der Lehnbach gesagt, nein, da feilt sich nichts, also wird mir das nicht politisch da irgendwie groß spielen.
Ja, aber auch schon, siehst du, damals waren ja schon die Künstler von der Damals waren ja schon die Künstler von der Politik immer mit beeinflusst. Das ist ja bis heute nicht anders.
Ja. Ja, wie du sagst, Stieler zum Beispiel. Der Maler Stieler, das haben wir bei der Folge vom Ludwig I. gehabt. Ja, der hat die Schönheitengalerie von ihm gemalt und dann hat er seinen Buben auch noch gemalt an Max. Also von dem her, da sagst du schon, der Stieler, das ist der Maler von den Wittelsbacher irgendwie. Und wahrscheinlich wollte der Ludwig, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht wollte der nicht neben Bismarck sein. Dann heißt der Lehnbach, ja, es ist der Maler von Bismarck und vom Ludwig.
Ja, oder vielleicht haben die Kini da ein bisschen was von Angst gehabt, dass da irgendwie was Industriespionage passiert oder einfach was ausgeplaudert oder wird so, oder ja, spioniert. Oder
irgend ja, sowas, weil du es nicht gewusst hast. Mhm. Ja, vielleicht, ja, weißt du nicht. Kann der sein? War es ein Spitzel? Ist es ein Spitzel? Also, kann schon sein, dass das so Gedanken waren.
Aber die Villa Lehnbach.
In jedem Fall, um das abzuschließen, fällt es schon auf, dass er kaum das Haus Wittelsbach gemalt hat. Das fällt wirklich auf. Da war schon was.
Ja, aber wenn du halt als Kini, du jetzt als Kini.
Oh ja, ich als Kini.
Da wäre der Größe auf einmal. Ja. wenn du als Kini deinen Maler hast,
ja,
dann bleibst du da bei dem, wenn du mit dem zufrieden bist, weil der Stil dann auch immer der gleiche ist und du kannst gleich erkennen, das ist aus unserem Hause und jeder sieht das sofort.
Ja.
Weil der Lehnbach hat ja dann auch ein bisschen einen anderen Stil gehabt. Irgendwie sind die Beutel wesentlich gröber.
Das ist ganz interessant. Der hat, ich weiß nicht wie genau, dass du die Beutel angeschaut hast, aber der hat, die sind oft grob, die Beutel, aber was, da ist ja nicht alles gleich, weil er so unterschiedlich dann auch gemalt hat, aber was total markant ist, das Gesicht hat er dann bei den Beutel ganz fein oft zeichnet. Und dann ist außenrum der Körper, der ist dann schon ein bisschen gröber. Aber das Gesicht ist oft so detailliert, dass du schaust das da an
wie
und
echt?
Denkst, ey, das ist doch fast ein Foto.
Ja.
Also über die Jahrhunderte, gell, wenn es da mal Dürer, finde ich, war auch schon krass. Da haben wir auch eine Folge gemacht, wie sauber das der schon zeichnet hat. Da hat sich im Vergleich zum Mittelalter, hat sich da einiges da bei den Maltechniken. Die sind auf einmal so gut geworden. Gell.
Und fein, ja.
Wahnsinn. Und auch er, der Lehnbach, hat es kennen. Und das war so total interessant. Der hat, ich habe ja vorhin gesagt, der hat eine Massenware teilweise ausgekaut, weil wir kommen nur zur Villa Lehnbach. Aber für die hat er sich so verschuldet. Und dann hat er da sauber produzieren müssen. Und dann, wenn es aber drauf angekommen ist, dann hat er die wieder so fein und so professionell und so gut gemalt. Also das war schon ein Hund, gell?
Mei, wenn ein bisschen Kohle im Hintergrund ist, also wenn du dir wegen Finanzen keine Sorgen machst, dann kannst du als Künstler wesentlich freier arbeiten.
Mhm. Ja, freilich, na logisch, natürlich. Und interessant ist auch, dass halt damals, weil das die Zeit war und jeder ein Porträt wollte, wie ich das gesagt habe, in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre hat sich keiner, 1860er, hat sich keiner interessiert für seine Porträts. Ende der 1860er ist losgegangen auf einmal. Also du bist immer abhängig auch von, wie die Lage gerade ist, oder nicht?
Mhm. Spannend ist auch vom Lehnbachhaus, dass das ja fast am Königsplatz droh ist. Brenner Ecke, Luisenstraße, Luisen 33 übrigens.
Ah ja, die Adresse.
Mhm. Das habe ich mir gemerkt.
Mhm,
nicht viel, aber das weiß ich noch.
Sehr gut.
Also sehr, sehr prominent eigentlich.
Ja.
Vor allem in einer Zeit, das war auch Richtung Maxvorstadt, da ist ja eh viel gebaut worden.
Ja, das hat er absichtlich gemacht.
Stadtentwicklung. Und heute, da kannst du nicht am Königsplatz vorbeigehen, ohne dass du am Lehnbachhaus vorbeirumpelst.
Natürlich nicht, das fällt auf. Drum macht man ja auch die Folge, weil, also, ich habe jetzt keine große klar, ich war auch schon drin, aber jetzt grundsätzlich ist jetzt der Lehmbach für mich nicht so groß präsent. Hauptsächlich über das Lehmbachhaus ist der für mich bekannt.
Das ist ein guter Einstieg eigentlich. Dafür, dass du dich dann interessierst, weil das ist also italienischer Renaissance-Stil.
Genau. Ja,
so haben sie es gebaut, das war groß die Mode.
Ja.
Und auf jeden Fall eine Reise wert, wenn man jetzt einmal von auswärts nach München reinfahrt, schaut es euch unbedingt an.
Unbedingt, unbedingt. Das war auch eins der modernsten Häuser damals in Minger. Da hat er ein bisschen was mit Ludwig II. Gemeinsam. Das waren ja auch alles so mittelalterliche Burgen nachempfunden, aber innen drin war das alles die modernste Technik. Und bei der Villa Lehmbach auch, da war alles elektrifiziert. Der hat ein Bad schon drin gehabt, also da die modernsten Installationen
damals ja, schon. Ja, wie gesagt, wenn er Geld da ist, dann kann man sich auch entsprechend bequem machen.
Ja, freilich. Und die Lage hat er ja absichtlich gewollt, weil außenrum das ist er total im Künstlerviertel da drin, gegenüber von dem Propyläen, das Bogentor am Königsplatz dort und mittlerweile ja die ganzen antiken, also die Kunstsammlungen und alles.
Genau, bei den Propyläen, eigentlich hinter dem Propyläen, wenn du das so siehst.
Ja, wenn du von der Stadt nach außen,
genau dann
auf der linken Seite,
durch das Tor durch und links.
Na, wenn du außen fährst, rechts.
Rechts, Entschuldigung.
Ja, links ist das, wo der Damm mal rechts ist.
Ich bin allweil von der Dachauer Straße mit dem Radl rübergefahren, das habe ich irgendwie verwurschtelt, keine Ahnung.
Ja, du hast da einen Weg gehabt. Ja, also so ist dann auch seine Heirat gekommen.
Was, seine Heirat?
Ja.
Genauso pompös.
Nein, weil der wollte immer noch um. Der wollte immer zur besseren Gesellschaft kehren und sich als Künstler da etablieren und dann hat er auch versucht, höher einzumachen, heiraten. Dann hat er eine von Moltke geheiratet.
Moltke?
Ja, ich glaube, Gräfin von Moltke. War es eine Gräfin? Also höherer Adel. Also aus seiner Sicht höherer Adel. Kein Hochadel, aber höherer Adel. Und mit der hat er dann auch ein Kind gekriegt.
Und die ist aber gestorben.
Das erste, jetzt pass auf, ist das, also zwei Kinder, glaube ich, waren es oder drei. Und zwei sind gestorben und eins hat überlebt. Und das ist die Marion, von der hat einen Haufen Beutel gemacht.
Das stimmt, das ist mir aufgefallen. Marion in der Ritterrüstung.
In der Ritterrüstung, ja, hat er das Dirndl in der Ritterrüstung gemacht.
Ja.
Ja, das
gibt es auf YouTube zum Anschauen.
Das ist genau, eine
der Beutel.
Ja, sehr gut. Und dann ist irgendwann einmal das zweite Kind auf die Welt gekommen. Aber dann hat er gesagt, ich weiß, also ich bin jetzt
einmal umeinander. Ich wollte gerade sagen, hat der das genauso wiedergegeben?
Also da hat er sich dann Dings.
Wahrscheinlich wäre das.
Zweites Kind.
Ja.
Was gibt jetzt? Nein, jetzt pass auf. So wie es mir gedacht hat, dass er es gesagt hat. Er schaut so und sagt, das schaut ja so aus wie unser Hausarzt.
Was, das Kind?
Ja. Und dann,
dann sagt ja, es so wieder länger so, dauert.
Nein, das kann ja gar nicht sein.
Nein, und das war der Briefträger.
Ja, genau. So. Dann sagt er wiederum, Doch, das schaut so aus wie der Hausarzt. So, dann hat er sie scheiden lassen deswegen von ihrer und sie hat wieder geheiratet. Und jetzt dreimal darfst du raten, wen sie geheiratet hat.
Ein Hausarzt.
Ja, genau. Also, sie hat selber bestätigt, dass ja, da das freilich. Zweite Kind, die Ehe ist ja dann auseinandergegangen und das zweite Kind hat dann sie mitgenommen und das erste Kind, die Marion, also das lebendige Kind, hat er mitgenommen dann in seinen Haushalt.
Das ist super. Damit hast du meine Frage beantwortet, die ich zu Anfangs eigentlich stellen wollte, weil du gesagt hast, der hat diese Moltkin geheiratet. Und das ist ein höherer Adel. Und da habe ich mir überlegt, wie soll denn das funktionieren? Warum? Wenn er als kleiner Künstler, also natürlich, klar, ist er bekannt und schon erfolgreich, aber halt nicht im Adel daheim, sondern er ist halt einfach bloß ein lächerlicher Künstler. Mir ist doch logisch, dass sie sich doch eher nach einem Arzt, nach was Angesehenerem sehnt, oder
ja,
nicht?
Ja, ich weiß jetzt, ich kenne die Hintergründe nicht von dem Arzt, aber ich weiß nicht, ob es auf den Beruf drauf angekommen ist, weil als Künstler oder als Maler, da hätte er schon den Rang auch. Aber damals war wahrscheinlich die Herkunft noch viel wichtiger, dass du eben aus dem Adel kommst oder halt, wo du herkommst gerade. Aber lächerlich jetzt halt nicht.
Das aber lustig ist die Geschichte nicht. Schon. Weil gibt es da bis heute eigentlich Nachfahren von dem? Ist da wer bekannt?
Ja, das ist sehr interessant. Seine Tochter aus erster Ehe, und ich glaube, das war die Marion dann,
ja.
Die hat einen Dumont geheiratet.
Ein Sky Dumont.
Und ja, jetzt sagst
gibt du... Gibt es aus der Linie?
Ich glaube, dass der da irgendwie mit drin hängt. Ich habe es nicht recherchiert, aber ich weiß, dass der Sky Dumont, ich habe mal irgendwas gehört von ihm, da hat er mal erzählt, der glaube ich ist auch ganz arm aufgewachsen, der und seine Mutter, ich glaube, das Dumont kommt von der Mutter, also der Name von der Mutter her, mhm. und die kommt aus dieser Verlegerfamilie. Da gibt es auch Dumont, diesen den ja, Reiseverlag ja. auch. Und ich habe jetzt eben gelesen, dass die Marion den Dumont geheiratet hat und da kommen auch Dumont-Verleger außer. Die sind in Köln enden, das waren so Zeitungsverleger. Aber es war schon ein komischer Zufall, wenn das alles Verleger sind und die da nicht irgendwie zusammenhängen. Ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich vermute, dass irgendwo der Dumont über ein paar Ecken da hier verwandt
sein wird. Das kann schon sein, weil im Endeffekt hat er dann auch Künstlergene.
Ja.
Und so weit ist das ja gar nicht weg, weil wenn du dir überlegst, der ist ja 1904 gestorben, der mhm. Limbach.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir 2000, was haben wir, 23?
ja.
Das sind nur drei Generationen vielleicht.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich gleich zum Recherchieren.
Also ich, ja.
Ja, das war eben, jetzt nicht das Thema, eben, das aber war mir das spontan Thema. Eingefallen jetzt.
Also ich glaube schon, ich vermute schon. Also es ist schon sehr naheliegend. Dann, aber die Ehe war halt, die war generell nicht so glücklich, weil er war halt der Künstler, der Maler und klar, er hat halt ihren Namen geheiratet oder ihren Stand so ein bisschen, aber die waren nicht glücklich. Dann hat er noch mehr geheiratet.
Und was, dreimal hat er geheiratet?
Nein, zweimal.
Ah, zweimal.
Mhm. Dann hat er ein zweites Mal geheiratet und das war eine, jetzt pass auf, wird die noch mehr geheißen, von Hornstein, Lolo, glaube ich, Charlotte, Lolo, meine ich, haben sie gesagt, von Hornstein. Und die war selber eine Malerin und Künstlerin und die hat ihn besser verstanden.
Ich wollte es gerade sagen, also da sind wieder zwei beieinander, das kann schon wieder funktionieren.
Aber was so ein bisschen, ich weiß nicht, mag gar kein Gefühl ausdrücken, aber er hat die geheiratet und hat die als Kind schon kennt, weil er bei ihren Eltern ein- und aus- oder befreundet war und hat die als Kind schon kennt und wie es dann erwachsen war, hat er es geheiratet. Aber das war zumindest dann eine sehr glückliche Ehe, weil sie den total unterstützt hat. Die hat ihm dann auch später die Banketts so ausgerichtet, die hat sein Atelier da so ein bisschen, wie soll ich sagen, geleitet oder organisiert, dass da alles passt und alles da ist.
Eine Traumfrau?
Ja, in dem Sinne, kann man sagen, in dem Sinne schon. Die haben sie ja sicherlich was zum Sagen gehabt. Sie war auch eine Malerin, mhm. Die hat jetzt eben nicht überholt in dem Sinne, aber war wohl auch eine gute Malerin dann auch.
Also Lolo habe ich bloß gelesen, bloß Lolo. Den Namen, da ist mir gleich die Lola eingefallen.
Die Lola Montes.
Ja, ja. Ja, der, aber das war nicht so eine Beziehung, sondern das hat schon funktioniert.
Nein, da siehst du, dass oft auf einem Buchstaben drauf ankommt, gell? Ja. Weil die Lola, die hat unserem Kini nicht so gut da.
Das A und O.
Das A und O. So, jetzt pass auf, weil wir sind wir schon echt von der Zeit her lang dran, gell? Jetzt vielleicht nur über die Villa. Er hat dann, weil das ja schließlich der Schluss ist, warum wir überhaupt angefangen haben, über das sind wir drauf gekommen. Er hat dann gesagt, jetzt baue ich mir eine große Villa und da will ich mein Atelier drin haben und da will ich einen Bereich haben, wo ich die ganzen Empfänge alle habe. Weil der hat, wie sagt man,
Anlässe
für die Münchner Gesellschaft organisiert, wo dann Künstler, Intellektuelle und halt die ganzen Leute alle ein- und ausgegangen sind, sie getroffen haben, ein bisschen, heute haben wir so gefeiert, ich
weiß so nicht, wie Netzwerktreffen, ja.
Sowas, genau.
Also Künstlervereinigung hat es ja auch gegeben in München.
Genau.
Aber die haben es gesprengt und dann haben sie irgendwie abgespalten. Irgendwas habe ich da gelesen.
Da war er auch mit drin, ja. Da gibt es noch so viel zu erzählen. Natürlich, er war da sehr anerkannt und diese Villa hat er dann gebaut, wie ich vorhin schon gesagt habe, er war ja da recht verschuldet dann auch und darum hat er Massenware produzieren müssen. Hat mit der zweiten Frau dann auch noch mal ein Kind gekriegt und wie er dann gestorben ist, hat seine Frau einige Jahre später, ich glaube, das waren dann schon 10, 20 Jahre später, irgendwie sowas, hat dann die Frau die Villa Lehnbach an die Stadt Minger verkauft. Mhm. Und in der Gesellschaft war es wohl, oder in der Bevölkerung war es wohl damals auch so, dass die alle gesagt haben, wir müssten auch was für Münchner für bayerische Künstler machen.
Also in den 1920er Jahren.
Genau, speziell für Münchner, aber halt ein bisschen weiter, regional weiter gedacht. Und da haben die dann das Lehnbachhaus gekauft, und haben gesagt, so, das wäre jetzt etwas, wo man...
Ausschließlich für Kunst.
Für Kunst natürlich, für Bilder, für Gemälde, aber halt Münchner und überregionale, also nicht überregional, aber halt Münchner und bayerische Künstler, die wo da mit der Region einen Kontakt gehabt haben. Darum sind auch die Blauen Reiter durchdrinnet, Gabriele Münter, Kandinsky, Marc und die alle. Und die haben das da verwirklicht. Wenn du sagst...
Also, und seine Beutel sind da auch drin, oder?
Ja, von dem sind auch welche drin. Ah, ja, gut. Natürlich, genau. Die Frau hat nämlich, also seine Frau, die wo das dann an die Stadt Minger verkauft hat, hat dann auch zusätzlich einige Beutel geschenkt. Und das war so der erste Grundstock für die Sammlung, die wo man da angefangen hat.
Ja, nicht schlecht.
Nicht schlecht, finde ich auch.
Wir haben ganz schön viel Kultur und Kunst in Minger, gell?
Ja, schon.
Schon?
Ja.
Und also so historische Sachen?
Ja, du siehst da mal.
Das ist ein Riesensammelsurium.
Das ist schon einiges. Es gibt da so viele Maler, die, wo man jetzt so im Großen vielleicht nicht kennt, die wo aber doch eine Bedeutung gehabt haben, zumindest für Bayern. Und interessant ist auch zum sehen, dass da hat es ein paar Kini gegeben, die wo jetzt gesagt haben, du, wir fördern mal die Künste und dann auf einmal geht das so auf, gell?
München das war, ist vielleicht Glück oder es ist Schicksal.
Oder es ist Schicksal.
Oder es ist einfach der Lohn harter Arbeit.
Das glaube ich auch schon. Ja. Und der Wille, irgendwas zu machen, den braucht man. Sigi, jetzt muss ich echt sagen, wir müssen mal aufhören.
Schade.
Ja, wir
aber haben. Wir lernen so viel. Ja. Ich glaube, ich lerne mehr bei dem Podcast, die Recherche für den Podcast, lerne ich mehr als in der gesamten Schulzeit überhaupt.
Mehr wie in der Schule.
Ja, ja. Das Gefühl habe ich schon, weil das so komprimiert auch ist.
Ja, siehst du eh, wir müssten mal einspringen, was die Schule nicht lernt, das müssten wir bringen.
Gleich mal beim Bildungsministerium anrufen.
Du, hat uns doch eh schon einer geschrieben, ihr habt ja den totalen Bildungsauftrag, gell?
Ja, absolut. Und wir rufen am besten gleich mal bei der Förderstelle für solche Sachen an und dann schauen wir mal, was
du,
geht.
Du, bloß nicht. Stell dir mal vor, da kann man das Kultusministerium her und sagt, und dann sagen, du kannst uns einmal den Lehrplan in Geschichte überarbeiten oder ein sonstiges. So viel Zeit haben wir gar nicht, Sigi.
Du, das war, ja komm, mit der Einstellung wird das nichts.
Das stimmt,
da war der Lehnbach nie zu seiner Villa gekommen.
Das stimmt, du hast recht. Nein, Sigi, cool.
Oh, oh. Frisch heißt das Wort.
Frisch. Du weißt was, ich übe schon die ganze Zeit. Ich übe immer jetzt, wenn ich rede und dann wo ich das Wort, das englische Wort sagen, dann sage ich jetzt immer frisch. Und meistens scharf ist aber nicht immer.
Also aus dir wird kein Künstler nimmer.
Ah, oh, hast auf Zeit. Sigi, jetzt reden wir nicht mehr weiter. Es hat mich sehr gefreut. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Mach's gut, hab ich die Ehre.
Ich freue mich. Bis bald. Fertig.
Ja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut. Zumindest für derer Folge. Ja, mei, über den Franz von Lehnbach, da kann man noch so viel erzählen. Aber ich darf sagen, geht's einmal selber in das Lehnbachhaus. Das ist sogar jeden ersten Donnerstag auf die Nacht, ist das kostenlos. Geht's rein, schaut's euch das an, es rentiert sich wirklich einmal. Ich hoffe natürlich ansonsten, dass Ihnen die Folge wieder gut gefallen hat. Hört's nächsten Donnerstag wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.